Da sieht man einfach, dass das Ringen um Grundrechte ein langer Prozess ist. Aber ich finde, da wird man nie an den Punkt kommen, dass man irgendwie alles erreicht hat.
Herzlich willkommen zur heutigen Folge Das Ende. Und heute beschäftigen wir uns mit der Frage, wie eigentlich das Ende im Recht organisiert ist. Dir heißt heute Ulf Burmeier, unser Gast, bei dem wir sehr glücklich sind, dass wir heute bei dir im Studio sein dürfen.
Ja, sehr gerne. Herzlich willkommen im Lage-Office.
Und Linnea Riensberg und mir selber, Ilan Siebert. Die Frage des Ende im Rechts ist für uns eine total spannende, weil wir tatsächlich nichts dazu gefunden haben und das Recht unser Leben sehr prägt und hier und da über Nachrichten und Fragestellungen immer wieder aufploppt. Und wir dachten, es ist Zeit, dass wir uns diese Frage mal grundsätzlich widmen. Linnea, welche Frage findest du heute besonders interessant?
Ja, eigentlich genau die, die du gerade gesagt hast. Wir haben uns ja wirklich mit gesellschaftlichen Themen bislang viel auseinandergesetzt, historischen, unternehmerischen, was das alles bedeutet, wie Dinge zu einem Ende kommen, wie etwas gut beendet wird. Und jetzt nochmal die Frage wirklich im Hinterkopf zu haben, wie kann eigentlich durch das Recht, durch Gesetze Dinge gut beendet werden? Gibt es da gute Beispiele? Was ist auf der individuellen Ebene spannend, was auf der gesellschaftlichen Ebene? Da wollen wir jetzt einfach mal mit Ulf, der ja, weiß ich nicht, unser bester Rechtserklärer ist, nochmal richtig eintauchen und einfach mal eine knappe Stunde darüber reden und hoffentlich viele Erkenntnisse mitnehmen, weil Ilan und ich sind keine Juristen und haben da auch nicht wirklich so viel Ahnung drüber. Das kriegt man alles mit über Freunde, Bekannte, natürlich, wenn man sich beschäftigt mit politischen Themen, aber wie das genau funktioniert, das ist immer wieder spannend für uns und wir kommen hier auch so als ein bisschen unerfahrene Leute rein und haben trotzdem Lust, mit dir über den gesellschaftlichen Impact, sagt man vielleicht, zu reden und freuen uns drauf. Schön, dass du da bist. Schön, dass wir bei dir sein können.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Selbstverständlich würden wir gerne damit starten, dass wir kennen dich glücklicherweise ein bisschen, aber auch die, die zuhören, dich kennenlernen dürfen. Zum einen, was du aktuell machst, aber vielleicht auch zwei, drei Sätze, wie du als Host von Lage der Nation geendet bist, sage ich mal, ganz salopp. Und was auf dem Weg passiert ist, wo dir Enden auch selber in deiner Biografie über den Weg gelaufen sind.
Ja. Fangen wir doch mal mit dem Ende meiner Schulzeit an. Also ich habe irgendwie Mitte der 90er Abitur gemacht in Osnabrück, einer unterschätzten Stadt, muss man sagen. Wirklich eigentlich sehr hübsch. Und habe dann die Friedensstadt Osnabrück. Es gibt da immer wieder Umfragen, dass die Menschen in Osnabrück überdurchschnittlich glücklich sind. Nicht umsonst wurden da vor Jahren mal so Bumpersticker verteilt, so Aufkleber fürs Auto. Ich komme zum Glück aus Osnabrück. Ja, das kann ich also auch für mich in Anspruch nehmen. Und habe dann, weil es so schön war, dort auch erstmal zwei Semester studiert. Jura und Psychologie. Und dann nach diesen zwei Semestern war ich am Ende mit meinem Latein und wusste nicht mehr, wie soll es jetzt eigentlich weitergehen. Und deswegen bin ich raus und habe Zivildienst gemacht als Rettungssanitäter, wo man in ganz anderer Weise natürlich mit dem Ende immer wieder konfrontiert ist. Denn natürlich kann man jetzt nicht jedes Menschenleben retten, völlig klar. Also gerade ältere Menschen nicht. Und da wurde ich dann als sehr junger Mensch damit konfrontiert, wie das Ende aussehen kann. Mitunter auch sehr dramatisch. Ne? Das Osnabrücker Land, wo ich tätig war, ist sehr bergig. Da gibt es wunderschöne Motorradstrecken. Aber nicht jeder Motorradfahrer ist diesen Strecken auch gewachsen gewesen, leider. Und dementsprechend gab es da auch das ein oder andere sehr dramatische Ende. Und ja, da gab es also schon auch Einsätze, muss ich ehrlich sagen, wo ich sehr froh war, dass dann die Zivi-Zeit jedenfalls für eine Weile zu Ende war und ich hinterher erstmal Urlaub machen konnte. So, genau, da komme ich her. Dann bin ich nach Leipzig gegangen, habe da das Jurastudium fortgesetzt mit so ein paar, wie soll ich sagen, Extratouren. Ich war mal in Frankreich eine Weile als Erasmus in Rennes in der Bretagne. Und genau, dann 2002 war das Studium zu Ende. Da habe ich Examen gemacht und bin dann nochmal nach Frankreich gegangen und dann nach Berlin zum Referendariat. Genau, und seit das vorbei ist, seit ich also das zweite Staatsexamen habe, bin ich in der Berliner Justiz seit Anfang 2007 und das ist auch noch nicht zu Ende. Allerdings bin ich zurzeit nicht tätig als Richter, ich bin nämlich seit 2020 beurlaubt, genau. So, das vielleicht mal so als kleiner Auftakt, wie ich in dieses Studio kam, aber ich habe bewusst noch eine kleine dramatische Lücke gelassen.
Wir sind gespannt. Als wir dich eingeladen haben, die Folge mit uns zu machen, welche Themen sind dir direkt durch den Kopf gegangen, als du dachtest, das Ende und Recht? Welche Perspektiven müsste man da mal drauf werfen?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe natürlich dann ein bisschen drüber nachgedacht und mir fiel auf, dass das Recht sich mit dem Ende wahnsinnig ungern beschäftigt. Also es gibt in vielen Bereichen viele Regelungen dazu, wie Dinge anfangen, aber zum Beispiel, wie man eine Firma gründet, aber wie man eine Firma abwickelt, das ist viel unklarer. Und das gilt für viele, viele Dinge. Zum Beispiel hat das Recht in manchen Bereichen auch große Hemmungen, überhaupt quasi sowas wie ein Ende anzuerkennen. Also denken wir an so banale Dinge wie das Eigentum. Ja, das Recht ist fest davon überzeugt, so in sagen wir, urkapitalistischer Manier, dass eine Sache eigentlich irgendwem gehören muss. Also man kann das Eigentum aufgeben, ja, aber das ist so, wie soll ich sagen, da ist das BGB ausgesprochen, das bürgerliche Gesetzbuch außerordentlich, wie soll ich sagen, ja, irritiert. Das will es eigentlich nicht, das kann es sich eigentlich gar nicht so richtig vorstellen. Diese Dereliktion, wie das dann auf schlau heißt, die kommt irgendwie nicht so richtig vor in der Praxis. Und eigentlich möchte das Recht, dass immer jemand Eigentümer einer Sache ist. Zum Beispiel, wenn jemand stirbt, dann muss es auch immer auf jeden Fall einen Erben geben. Ja, es kann also nicht sein, dass einfach gleichsam diese Beziehung eines Menschen zu dem, was ihm gehört, seinen Gesellschaftsanteilen, Sachen und so, seinen Verträgen, dass das einfach so verpufft, ja, dass einfach diese Rechtsinhaberschaft dieses Menschen endet, das ist nicht vorgesehen. Zur Not erbt halt das Land, ja, wenn es also wirklich weit und breit überhaupt gar keinen gesetzlichen Erben mehr gibt und auch kein Testament, dann erbt halt das Land. So zum Beispiel, kleine Anekdote am Rande, so ist ja der Freistaat Bayern zu dem zweifelhaften Ruhm gekommen, Erbe geworden zu sein von Adolf Hitler, ja. Das heißt also, ja, Freistaat Bayern hat Hitlers Eigentum und so weiter und, wenn man ehrlich ist, vor allem wohl Hitlers Schulden geerbt. Und allerdings gehörte zu diesem ruhmreichen Nachlass auch das Urheberrecht an Mein Kampf, ja, also an Hitlers Propagandabuch aus den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Und es heißt ja immer, Mein Kampf sei verboten in Deutschland. Das ist nicht so richtig präzise. Das war viele, viele Jahre deswegen nicht zu haben, weil der Freistaat Bayern sein Urheberrecht an Mein Kampf so ausgeübt hat, dass er gesagt hat, dieses Buch darf nicht wieder aufgelegt werden, aber es war nicht als solches verboten. Aber da sieht man so ein bisschen, das Recht will eigentlich nicht, dass so diese Eigentümerstellung oder in diesem Fall das Urheberrecht einfach nur ins Nichts verläuft.
Wollen wir noch mal kurz auf dich zurückkommen? Ja. Ilan ist da schon gleich so reingerätscht, aber du hast ja so eine Extrapause gemacht, die wir noch mal aufgreifen wollen und mal fragen, wie ist es denn eigentlich weitergegangen? Warum bist du denn eigentlich rausgegangen aus dem Staatsdienst, beziehungsweise hast das pausiert? Das ist ja noch kein echtes Ende
bislang. Nee, genau. Ich bin beurlaubt zurzeit, allerdings ohne Bezüge, wie das dann so schön heißt. Also auf Deutsch, ich kriege kein Geld. Ich bin nicht mal mehr über den Staat krankenversichert. Also formal heißt es Beihilfe, sondern ich bekomme wirklich gar nichts. Ich bin da, wenn man so will, so ein bisschen Karteileiche zurzeit. Wie kam es dazu? Ich habe nach meiner Zeit am Bundesverfassungsgericht wieder am Landgericht Berlin gearbeitet, überwiegend in der Schwurgerichtskammer, ja, wo ich mich auch mit dem menschlichen Ende, nämlich dem gewaltsamen Ende, beschäftigt habe, wenn Menschen also ermordet werden oder Opfer eines Totschlags werden. Und ich hatte dann 2015, 16 zwei spannende Hobbyprojekte gestartet, von denen ich wirklich dachte, dass das Hobbys sein werden, nämlich zum einen die Gesellschaft für Freiheitsrechte, ja, also einen gemeinnützigen Verein, der mit strategisch geführten Gerichtsverfahren sich für Grund- und Menschenrechte einsetzt, und zum anderen eben die Lage der Nation, einen wöchentlich erscheinenden politischen Podcast. Und meine, wenn man ehrlich ist, in der Rückschau etwas naive Vorstellung war, dass ich halt einfach diese Projekte so auf dem Nachmittag abwickle, so wie andere vielleicht Tennis spielen gehen. Und dann ist mir doch relativ bald aufgefallen, dass meine Work-Life-Balance in eine gewisse Schieflage geraten ist, um es mal vorsichtig zu formulieren. Linnea und Ilan kennen das, weil sie mir in meinem Leben in verschiedenen Situationen begegnet sind während dieser Phase. Also ich habe halt meine Zeit in der Justiz gearbeitet, ich weiß nicht, 40, 50 Stunden, wie lange es halt so dauert, und war dann eben noch in der GFF aktiv, habe da versucht, Fälle zum Bundesverfassungsgericht zu bringen und habe außerdem noch jede Woche einen Vormittag mit Philipp Banse gepodcastet, und da hat man einfach irgendwann gemerkt, das ist zwar total spannend, aber ganz sicher nicht nachhaltig. Und dann habe ich mir überlegt, wie kann man diese drei Leben, die ich da gelebt habe, wie kann man die ein bisschen besser sortieren? Und ich habe mich dann entschieden, dass ich auf Dauer tatsächlich die Lage der Nation weiterführen möchte. Aber natürlich wollte ich auch, dass die GFF jetzt irgendwie, wie soll ich sagen, dass diese Gründung, die ich sehr vielversprechend finde, dass die auch weitergeht. Und deswegen habe ich zunächst mal 2 Jahre Vollzeit bei der GFF gearbeitet, einfach mit dem Ziel, meine Rolle abzuschaffen. Ja, also tatsächlich mein Engagement da weitgehend runterzufahren. Also ich war der Gründungsvorsitzende, habe die Organisation einige Jahre geleitet, aber mein Ziel war, ich gehe da jetzt rein, fulltime, und baue die Organisation, natürlich nicht alleine, mit anderen zusammen, so weiter auf, dass sie danach dann weitgehend ohne meine Mitwirkung funktioniert. Und heute kann ich sagen, dass das wunderbar funktioniert hat. Also wir haben in dieser Zeit einfach ganz tolle Menschen eingestellt, haben ein tolles Team aufgebaut. Wie gesagt, nicht ich alleine, natürlich auch maßgeblich Malte Spitz, der Generalsekretär der GfK, BFF und die ersten Hauptamtlichen, die schon mit dabei waren, die haben alle mitgeholfen. Aber ich fand, das hat wunderbar geklappt, sodass die GFF eben heute nicht mehr von ehrenamtlichen Menschen getragen ist, sondern von den Menschen, die dort angestellt sind. Und die Gründungsgeneration quasi hat sich jetzt weitgehend zurückgezogen auf man würde fast sagen, so eine Aufsichtsratsrolle. Ne? Also wir haben den Vorstand umgebaut, es gibt jetzt keinen Vorsitzenden mehr, sondern nur noch 4, 5 oder vielleicht irgendwann auch mal 6 gleichrangige Vorstandsmitglieder, und die schaffen das, was sie jetzt noch machen müssen, ehrenamtlich sehr gut. Und ich bin total glücklich quasi, dass dieses am Anfang wirklich sehr große Engagement bei der GFF jetzt tatsächlich ein Stück weit sein Ende gefunden hat. Ne? Also diese Rolle als Gründer quasi, die hat ein Ende gefunden. Das bleibe ich natürlich für immer, aber ich muss diese Arbeit nicht mehr tun, weil es andere Menschen jetzt mindestens genauso gut machen. Und muss ich ehrlich sagen, das ist ein total schönes Gefühl, sich selbst ein Stück weit da abgeschafft zu haben.
Hat das denn auch irgendwie vertraglich eine Rolle gespielt, oder war das etwas, wo ihr gesagt habt, ihr habt euch zusammengesetzt, ich weiß nicht, Malte und du, oder du hast dir das überlegt, dass das einfach so passiert ist und ihr habt das umgesetzt? Oder hat das, weil wir ja heute über Recht, Gesetze und sowas reden, um mal zu gucken, habt ihr das irgendwie abgesichert? Hatte da das irgendwas damit zu tun?
Nee, ich würde nicht sagen, dass wir das in dem Sinne abgesichert haben. Also ich hatte natürlich einen Arbeitsvertrag, ne, während der Zeit, wo ich da war, und ich war natürlich aus der Justiz beurlaubt. Also ich habe dann bei der Justiz beantragt, dass sie mich beurlauben, eben mit dem Ziel, die GFF so weit aufzubauen, dass ich dann nicht mehr erforderlich bin. Aber ich glaube, ich hatte jetzt nicht in dem Sinne mit irgendwem einen Vertrag über meine Rolle oder die Entwicklung meiner Rolle. Das habe ich ehrlich gesagt mit meinen Freundinnen und Freunden besprochen, und ich hatte auch eine Coachin eine Weile mal, mit der ich für mich überlegt habe. Das war allerdings auch mit der GFF abgesprochen, wie meine Rolle auf Dauer aussehen könnte. Aber das haben wir dann nicht irgendwie schriftlich festgehalten.
Wenn wir jetzt auf inhaltlich auf die Frage gucken, dass das Ende im Recht, fallen mir direkt x Themen und Fragen ein. Also wie kann das Recht eigentlich unterstützen, dass Dinge gut enden? Was mit Fristen? Was das Recht auf Vergessen im Internet? Was wäre eigentlich das Ende von Gefängnissen und Strafen? Also da haben wir ganz viele Setzungen in unserem Rechtssystem, die immer weitergehen, genauso wie das Eigentum, das du am Anfang der heutigen Folge schon angefangen hast zu beschreiben. Und natürlich irgendwie diesen Grundsatz, dass niemand vom Staat für den gleichen Akt zweimal angeklagt werden darf. Wir haben ganz viele Aspekte, wo wir auf das Recht gucken würden. Und in Vorbereitung auf die Folge habe ich mich gefragt, wieso haben wir eigentlich ein Rechtssystem und wie funktioniert denn das in den Grundzügen? Also, bevor wir in die Folge gehen, habe ich mit einem Freund geredet und der sagte, Inan, das Recht hört für die meisten schon auf, bevor es angefangen hat, weil sie überhaupt nicht verstehen, was ihre Rechte sind und wie das funktioniert, unser Rechtssystem. So, also der Zugang zum Recht ist sowieso schon so ein bisschen schwieriger für manche, aber für unsere Hörerschaft, vielleicht können wir mal ein paar Sätzen ausformulieren, warum wir eigentlich so ein Rechtssystem haben und warum wir glauben, das zu brauchen und das erstmal nicht enden sollte.
Ach so, na, also da gibt es rechtsphilosophisch natürlich eine ganze Menge an Begründungen. Ich finde eigentlich ganz charmant die Idee, dass das Recht vor allem dazu dient, auch Frieden zu stiften. Ne? Also es gibt so eine sehr schöne Formulierung eines Philosophen aus der frühen Neuzeit, der da meinte, der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Ja, also im Urzustand, wo es gerade keine rechtlichen Regelungen gibt und vor allem auch keine Instanz, die das Recht durchsetzt, da galt quasi so das Recht des Stärkeren. Das ist die Idee. Ob es einen solchen Zustand wirklich jemals gegeben hat, ist also historisch unklar. Aber ich finde, als philosophisches Gedankenexperiment ist das eigentlich eine ganz spannende Vorstellung, ne? Dass das Recht vor allem dazu dient, dass die Menschen nicht übereinander herfallen und das Recht des Stärkeren gilt, sondern dass im Grundsatz sortiert ist, wer darf was, wie sind zum Beispiel Eigentumssphären abgegrenzt. Ja, wenn man jetzt zum Beispiel so denkt tatsächlich an die frühe Neuzeit, an die Zeit, wo diese Ideen entstanden sind, da ging es vielleicht dann darum, welcher Bauer darf jetzt welchen Acker für sich beanspruchen. Ne? Und wenn es dann zum Beispiel, gab es ja auch früher mal Äcker gibt, die nicht einem bestimmten Bauern zugeordnet sind, ja, die sogenannte Allmende, dann muss es natürlich trotzdem Regeln geben, wer diese Allmende in welcher Weise nutzen darf. Also wenn jetzt, keine Ahnung, ein Bauer diese Allmende mit einer gigantischen Herde blockiert, sodass kein anderer mehr draufkommt, dann kann man sich vorstellen, gibt es mit Sicherheit auch Konflikte. Also das Recht hat eine friedensstiftende Funktion dadurch, dass es klarstellt, wer darf eigentlich was tun. Und leider ist es allerdings so, dass natürlich das Recht sich auch in vielen Situationen nicht ganz von alleine durchsetzt. Also Menschen brauchen häufig dann auch jemanden, der sie daran erinnert, dass bestimmte Rechte gelten und dass irgendwo auch ihre Rechtssphäre endet. Und da kommt dann
quasi der Staat ins Spiel. Ja, das ist also quasi die Instanz, die vor allem mal dafür sorgen soll, dass den Menschen Grenzen gesetzt werden, dass sie also insbesondere die Grenzen des Rechts auch für sich als verbindlich akzeptieren. Und notfalls muss der Staat das auch mit Gewalt durchsetzen. Ne? Da sind wir dann beim staatlichen Gewaltmonopol. Ja, also die Menschen sollen im Prinzip von wenigen Ausnahmen, wie zum Beispiel dem Notwehrrecht abgesehen, nicht selber Gewalt ausüben, sondern das darf nur der Staat tun, auf der Grundlage von gesetzlichen Ermächtigungen. Und das ist dann insbesondere zum Beispiel die Rolle der Polizei, die unmittelbar dafür sorgt, dass Menschen sich nicht wechselseitig verletzen. Deswegen ist es aus meiner Sicht absolut sinnvoll, dass wir sowas haben wie Polizei. Es gibt ja auch mal so anarchistische Vorstellungen, ne? Keine Ahnung, Polizei abschaffen oder so. Oder in Vereinigten Staaten gibt es eine breite Bewegung, Defund Police, ne? Also der Polizei quasi den Geldhahn zudrehen. Ich glaube, dass das keine gute Idee ist. Also ich bin sehr offen für Diskussionen über Polizeireformen, ne? Und was läuft schief in der Polizei? Gibt es ja eine Menge Dinge von Rechtsdrall bis Rassismus. Aber ich glaube, grundsätzlich, glaube ich, können wir sehr froh sein, dass es eine Instanz wie die Polizei gibt. Wir müssen uns nur Gedanken darüber machen, wie wir sie vielleicht verbessern können, damit sie dann zum Beispiel wirklich in jedem Fall idealerweise auf der Seite des Rechts steht und nicht auf der rechten Seite.
Also wenn ich das aus unserer Perspektive zusammenfassen, könnte man auch sagen, dass Recht und Polizei dafür da sind, gesellschaftliche Missstände und individuelles Fehlverhalten konsequent zu beenden.
Vor allem individuelles Fehlverhalten, würde ich sagen. Ne? Also gesellschaftliche Missstände allerdings mittelbar. Ne? Also dadurch, dass das Recht auf das Verhalten einzelner Menschen einwirkt, besteht im Grunde so eine grundoptimistische Vorstellung, dass sich auch die Wohlfahrt, wie das dann so häufig heißt, oder das Wohlbefinden der Gesellschaft insgesamt verbessern lässt. Und das schließt dann wiederum so ein bisschen den Bogen zur Demokratie. Denn das Recht fällt ja jedenfalls in unserem Lande nicht vom Himmel, sondern es wird von gewählten Repräsentantinnen und Repräsentanten des Volkes in Parlamenten gesetzt. Auch bei diesem Prozess kann man eine Menge Fragezeichen machen, ob das immer so gut funktioniert, Stichwort Lobbyismus, Stichwort Käuflichkeit und so weiter. Aber im Grundsatz, denke ich, kann man schon sagen, dass das Recht in unserem Land eben tatsächlich demokratisch gesetzt wird. Und deswegen die Menschen die Möglichkeit haben, selber Einfluss zu nehmen darauf, welches Recht gelten soll. Aber ganz wichtig bei diesem Konzept der Demokratie ist eben auch, dass es keine, wie das dann manchmal etwas überspitzt heißt, Diktatur der Mehrheit sein soll. Da kommt dann die Verfassung, kommen die Grundrechte ins Spiel. Die Grundrechte sind strukturell Schutzrechte für Minderheiten. Ne? Also die Mehrheit soll natürlich in der Demokratie im Ansatz entscheiden in den Parlamenten, welches Recht gesetzt wird. Auf der anderen Seite aber soll sie natürlich nicht die Rechte von Minderheiten systematisch ignorieren können. Und deswegen gibt es Grundrechte, die quasi einen Grundbestand an Rechten gegenüber dem Staat sicherstellen, teilweise als Abwehrrechte. Ja, keine Ahnung, der Staat darf zum Beispiel grundsätzlich mal nicht in die körperliche Unversehrtheit eingreifen, teilweise aber auch als Schutzrechte. Also zum Beispiel gibt es einen Anspruch gegen den Staat, dass er sicherstellt, dass man nicht verletzt wird zum Beispiel. Das klassisches Beispiel wäre das Recht zur Regulierung der Atomkraft. Also jeder hat einen Anspruch gegen den Staat dahingehend, dass der Staat geeignetes Recht setzt, damit eben möglichst keine nuklearen Unfälle passieren und wir nicht alle verstrahlt werden.
Das sind genau die beiden Winkel, die wir jetzt gerne nochmal vertiefend angucken würden. Also auf der einen Seite dieses individuelle Recht, das eben beendet wird, und das kollektive gesellschaftliche. Wenn wir jetzt erstmal mit dem individuellen anfangen und eben die Aufgabe des Staates durch Recht und Polizei individuellem Fehlverhalten enden zu setzen. Und du warst ja auch lange Strafrichter, wie du sagtest. Habe ich mich gefragt, haben wir uns gefragt, jetzt ist ein Täter verurteilt?
Ja.
Ist das eigentlich ein gutes Ende für das Opfer, für die Gesellschaft und für den Täter? Also mit welchem Blick wird denn auf die Enden nach einer Verurteilung geguckt und gerade insbesondere bei emotionalen Themen, die es im Strafrecht ja auch immer wieder gibt, weil da ja wirklich schlimme Dinge passieren, wo es gesellschaftlich ja auch einen Wunsch nach Bestrafung und ja auch nach Vergeltung vielleicht emotionaler Natur gibt. Wie würdest du sagen, wird das Ende dort betrachtet? Also wenn jetzt ein Täter verurteilt wird, wie wird das Ende betrachtet aus Sicht der Gesellschaft, aus Sicht des Täters und aus Sicht des Opfers, vielleicht als drei Perspektiven?
Tja, also ich würde zunächst mal sagen, dass so ein gerichtliches Verfahren einen doppelten Zweck hat, nämlich zum einen, dass es eine Weile läuft, aber dass es dann auch tatsächlich endet. Natürlich verfolgt das Strafverfahren die Aufgabe, quasi die Wahrheit zu erforschen, den wahren Sachverhalt zu erforschen, auf der anderen Seite aber soll so ein Strafverfahren natürlich auch nicht für immer laufen, denn erst mit einem rechtskräftigen Urteil, also mit dem rechtskräftigen Abschluss eines Verfahrens, tritt ja sowas wie Rechtssicherheit ein. Das heißt, das Recht ist da so ein bisschen ambivalent. Es gibt auf der einen Seite Seite die Prozedur, ja, zur Ermittlung der Wahrheit, aber auf, damit das quasi die Gesellschaft nicht für immer beschäftigt, muss ein solches Verfahren auch zu einem Ende kommen. Und deswegen gibt es zum Beispiel auch eben dieses Institut der Rechtskraft, ne? Also wenn man nicht binnen einer relativ kurzen Frist ein Rechtsmittel einlegt oder wenn ein Rechtsmittel zurückgewiesen wird von der nächsthöheren Instanz, dann ist tatsächlich ein Strafverfahren zum Beispiel, aber das gilt für alle gerichtlichen Verfahren, irgendwann auch mal abgeschlossen, weil es ein gesellschaftliches Interesse an Klarheit gibt, also am Ende der Debatte, wenn man so will. Und das gilt ja letzten Endes genauso für legislative Prozesse, auch im Bundestag, ne? Da wird ein Gesetz eine Weile diskutiert und irgendwann dann ist die Abstimmung und dann kommt der Diskurs zu einem Ende. Das heißt nicht, dass dann nicht mehr darüber geredet wird, aber es ist zunächst mal Rechtssicherheit geschaffen, weil ein bestimmtes Gesetz beschlossen ist oder weil ein Verfahren abgeschlossen ist. Inwieweit jetzt die Verfahrensbeteiligten durch dieses Ende des Prozesses auch tatsächlich sowas erfahren wie Genugtuung oder inwieweit sie ein Gefühl von Gerechtigkeit haben, das ist natürlich subjektiv total unterschiedlich, ne? Also für Opfer sind die in einem Strafverfahren im Falle eines Schuldspruchs verhängten Sanktionen typischerweise zu gering. Aber das ist gerade der Grund, warum es sowas gibt wie einen staatlichen Strafanspruch. Wieso wir eben nicht mehr sagen, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Keine Ahnung, die lieben Anverwandten eines Mordopfers bringen jetzt einfach mal den Mörder um. So machen wir das eben in einer zivilisierten Gesellschaft nicht mehr, sondern wir sagen, wir überlassen die Bestrafung eines Übeltäters der Gesellschaft, weil wir davon ausgehen, dass die Gesellschaft vielleicht einfach so ein bisschen ruhiger, so ein bisschen neutraler auf diesen Sachverhalt schauen kann, als es aus völlig nachvollziehbaren Gründen den Anverwandten eines Opfers typischerweise gelingen wird. Das heißt also, inwieweit so ein rechtskräftiger Schuldspruch, ein rechtskräftiges Urteil, eine Verurteilung dann tatsächlich zur Befriedung führt, glaube ich, das werden alle Beteiligten sehr unterschiedlich sehen. Aber deswegen gibt es ja auch für sie typischerweise die Möglichkeit, Rechtsmittel einzulegen. Ja, also wenn man, also keine Ahnung, die Geschwister eines Opfers können sich ja typischerweise als Nebenklägerinnen an einem Strafverfahren beteiligen und haben dann, je nachdem, wie das Urteil genau ausgefallen ist, auch die Möglichkeit, das Urteil anzufechten. Interessanterweise aber nicht wegen der Strafhöhe. Na, sie können zwar sagen, wir finden es falsch, dass nicht auch ein Schuldspruch wegen Mordes zum Beispiel erfolgt ist, sondern, um im Beispiel zu bleiben, nur wegen Totschlag. Sie können aber nicht sagen, dass ihnen die Strafe zu niedrig ist.
Hast du aus deiner Karriere, sagt man bei Richtern auch Karriere,
in der Justiz muss man sagen, ist es mit Karriere natürlich so eine Sache, ne? Die allermeisten Menschen bleiben Zeit ihres Lebens R1, also die Eingangsbesoldungsstufe. Manche werden R2 und irgendwie ein paar Promille oder so werden dann mal Bundesrichterinnen und Bundesrichter. Also da muss man schon sagen, Karriere in der Justiz muss man sich eher wie eine sehr flache Pyramide vorstellen. Aber ja, man kann, vielleicht sagt man Laufbahn. Ich habe schon mal von Laufbahn gehört.
Dann ist
ja?
Laufbahn das bessere Wort. Wenn du auf die Verfahren, die du selber gemacht hast oder die, denen du vielleicht beigewohnt hast bei so individuellen Prozessen, Fälle, Urteile, Geschichten im Kopf, wo du sagst, boah, da sind die Enden total missglückt, vielleicht gar nicht so wegen des Rechtsspruchs, sondern weil vielleicht alle drei Parteien total unzufrieden waren, also sowohl das Opfer selber oder die Verwandtschaft, der Täter und der Staat, wo alle sagen, boah, das haben wir nicht gut zu Ende gekriegt, oder eben auch gegenteilig, wo alle drei gesagt haben, ja, das ist ein Umgang mit der Tat, die uns da passiert ist, so dass es ein gutes Ende war. Also vielleicht auch mit Perspektive auf diese Resozialisierungsfrage, die unser Rechtswesen ja vermeintlich auch anstrebt.
Also ich tue mich so ein bisschen schwer, da so einzelne Verfahren rauszugreifen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mit den Verfahren, die ich so geführt habe oder an denen ich beteiligt war über die Jahre, eigentlich sehr zufrieden. Was man auch daran sieht, dass es häufig gar keine Rechtsmittel gab. Ich finde, das ist eigentlich ein ganz gutes Zeichen, wenn jedenfalls die allermeisten mit dem Verfahren oder im Verfahrensausgang leben können. Ich war zum Beispiel mal beteiligt an einem Verfahren, da ging es um so einen Mord im Berliner Soda-Club. Ne? Da gibt es also jetzt immer wieder mal so ein bisschen Polemiken, irgendwie Spiegel TV hat da mal so eine etwas reißerische Berichterstattung gestartet, aber da bin ich zum Beispiel wahnsinnig glücklich mit diesem Verfahren und zwar einfach deswegen, weil es da zu einem Freispruch kam, ja, aber auf Antrag der Staatsanwaltschaft. Das heißt, wir haben damit, also ich war da nicht der Vorsitzende, ich war nur beteiligt an der Kammer, wir haben da also über viele, viele Tage ganz viele Beweise erhoben und am Ende des Verfahrens war die Staatsanwaltschaft und die Verteidigung sich völlig einig, dass in dem zentralen Anklagepunkt, also in diesem Mord, es nicht für eine Verurteilung
Verurteilung reicht. Also trotz großer Debatten in der Öffentlichkeit, in Boulevardmedien, hat die Kammer da eben auf Antrag der Staatsanwaltschaft zu einem Freispruch gefunden. Und das ist, finde ich, ein sehr gutes Beispiel dazu, warum Justiz auch unabhängig sein muss. Klar, wir mussten persönlich damit leben, dass uns da so ein paar Boulevardjournalisten am Zeug flicken wollten. Aber das, finde ich, ist auch eine wichtige berufliche Qualifikation einer Richterin oder eines Richters. Dafür ist man ja persönlich unabhängig, dass man sich von solchen uninformierten Statements aus den Medien oder, keine Ahnung, aus dem Rockermilieu nicht beeindrucken lässt.
Wenn ich das so höre, dann denke ich, okay, auch hier geht es darum, zu sagen, der Prozess, der davor stattgefunden hat, der trägt maßgeblich dazu bei, dass das Ende dann auch gut wird. Also wenn man das Gefühl hat, da hat sich was getan, da war auch eine Offenheit da, da ist ein Prozess gewesen, der das Ganze transparent auch nochmal darstellt, was passiert ist, das wäre da ein gutes Ende in deinem Fall und dem Beispiel, was du erzählt hast.
Ja, ich finde, es ist ein gutes Beispiel dafür, wie der Prozess vorher, und zwar Prozess nicht nur als Gerichtsverfahren verstanden, sondern generell, wie der Prozess tatsächlich die Grundlage dafür schafft, dass das Ende, also die Entscheidung, dann letzten Endes akzeptiert werden kann. Ne? Also man könnte das auch bezeichnen als Legitimation durch Verfahren. Ne? Dadurch, dass man in einem bestimmten Verfahren tatsächlich die maßgeblichen Gesichtspunkte zusammenträgt, dass auch wirklich alle zum Beispiel zu Wort kommen, rechtliches Gehör bekommen. Das ist eine ganz zentrale Grundlage dafür, dass am Ende mit diesem Ergebnis, mit dem Ende die Menschen auch leben können.
Du sagst, wenn alle zu Wort kommen, hast du noch andere Kriterien, die du an so ein Verfahren angelegt hast oder jetzt rückblickend, wo du sagst, ja, wenn diese Kriterien erfüllt sind, dann ist die Chance eigentlich total gut, dass das ein gutes Ende war.
Also ich glaube, das wird jetzt, glaube ich, sehr abstrakt, ne? Aber ich glaube, es ist jedenfalls schon mal ein guter Schritt, wenn alle Beteiligten an diesem Verfahren tatsächlich die Möglichkeit haben, sich zu äußern, wenn man den verschiedenen Gedanken Raum gibt. Und insbesondere habe ich so als Richter die Erfahrung gemacht, dass es auch sehr wichtig ist, insbesondere Beweisanträge der Staatsanwaltschaft oder auch der Verteidigung wirklich ernst zu nehmen, ne? Also es gibt, sagen wir so, aus der Anwaltschaft häufig die Sorge, dass Gerichte sich von Beweisanträgen eher gestört fühlen und so das Gefühl haben, so ein Beweisantrag, der, wie soll ich sagen, der verzögert doch jetzt nur das Urteil und so. Und da habe ich ganz
so an das AfD-Verfahren.
Genau, also ne, vor dem Oberverwaltungsgericht in Münster gab es ja gerade so ein Verfahren, weil die AfD sich quasi darüber beklagt hat, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz sie als Verdachtsfall einer rechtsextremistischen Organisation eingestuft hat. Und die AfD hat in diesem Verfahren ziemlich offenkundig versucht, ein Urteil möglichst lange herauszuzögern, indem sie zum Beispiel 470 Beweisanträge gestellt haben, die überwiegend wortgleich waren. Ne? Also nicht nur, aber ne? Also dann ging es dann irgendwie Vernehmung von Zeugen und dann war das über Seiten dasselbe. Und das wollten sie ursprünglich auch noch verlesen, ja, was natürlich Monate gedauert hätte. Also da kann man sehr schön sehen, da ging es vielleicht nicht nur um die Wahrheitsfindung, sondern da ging es vielleicht auch darum, dass das Ganze so ein bisschen ausgebremst werden sollte. Und klar, also ich finde das total wichtig, dass Verfahrensbeteiligte, auch die AfD, natürlich die Möglichkeit haben, ihre Position darzulegen, dass sie Beweisanträge stellen können, um das Gericht darauf hinzuweisen, dass es möglicherweise einen Gesichtspunkt übersehen hat. Aber auf der anderen Seite ist natürlich auch wichtig, dass das Gericht sich nicht von dem Ziel abbringen lässt, auch mal zu einem Urteil zu kommen. Und wenn diese Beweisanträge tatsächlich oder die unter Beweis gestellten Tatsachen für das Ergebnis des Verfahrens irrelevant sind, dann muss auch das, glaube ich, klar gesagt werden und dann sollte das Gericht sich da auch nicht verzetteln und unnötig Beweise erheben. Ne? Und wir haben ja eben von diesem Soda-Club-Verfahren gesprochen, da war es eben einfach so, dass die Glaubwürdigkeit des Hauptbelastungszeugen unter anderem auch durch Beweisanträge der Verteidigung erschüttert werden konnte. Ne? Also ich würde jetzt natürlich niemals öffentlich sagen, wie ich dann letzten Endes entschieden habe, dafür gibt es das sogenannte Beratungsgeheimnis, aber man kann, glaube ich, schon sagen, das haben alle Menschen im Saal ja auch mitbekommen, dass die Verteidigung da eine Reihe von Beweisanträgen gestellt hat, die einfach zu dem Ergebnis geführt haben, dass dieser Hauptbelastungszeuge die Unwahrheit gesagt hat. Und ab einem bestimmten Punkt hat dann selbst die Staatsanwaltschaft ihrem eigenen Zeugen nicht mehr geglaubt. Und ich glaube, dass deswegen das ein gutes Beispiel dafür ist, wie wichtig das ist, dass die Verteidigung auch sehr engagiert an so einem Verfahren mitwirkt. Und natürlich auf der anderen Seite, dass Gerichte diese Beweisanträge dann auch ernst nehmen.
Und jetzt ist ja der Mensch freigesprochen worden. Hätte der denn jetzt nochmal angeklagt werden dürfen? Da gibt es ja auch so etwas, was nicht möglich ist.
Genau, also das, wir haben ja eben schon über die wichtige Funktion der Rechtskraft gesprochen, wie wichtig es also tatsächlich ist, dass ein Verfahren auch mal ein Ende findet. Und das gilt insbesondere dafür, dass man Menschen nicht zumuten möchte,
in einem Rechtsstaat mehrfach sich einem Strafverfahren zu stellen. Jedenfalls im Grundsatz. Das bedeutet, es gibt bei uns im Rechtsstaat ein sogenanntes Doppelbestrafungsverbot, was aber nicht nur bedeutet, dass man nicht doppelt bestraft werden kann wegen desselben Vorwurfs, sondern was auch bedeutet, dass man nicht doppelt vor Gericht gestellt werden kann, was übrigens keine Erfindung des Grundgesetzes ist, steht bei uns im Grundgesetz, aber das ist also schon etwa 2000 Jahre alt, ist schon alter römisch-rechtlicher Grundsatz, nie bis in idem. Und der Hintergedanke ist, dass man es Menschen in einem Rechtsstaat zumuten kann, dass sie einmal ein Strafverfahren durchstehen müssen, selbst dann, wenn sie unschuldig sind. Ja, also schuldige Menschen, klar, die können sich nicht beschweren, aber man muss ja bei der Gestaltung eines strafrechtlichen Verfahrens immer im Blick haben, dass die Menschen unschuldig sein könnten. Ne? Das heißt also, Verfahrensregeln müssen immer so geschrieben werden, dass sie fair sind für Schuldige ebenso wie für unschuldige Menschen. Und die Grundüberzeugung, die diesem Doppelbestrafungsverbot zugrunde liegt, ist eben, man kann es jedem Menschen zumuten, einmal dieses Martyrium eines Strafverfahrens, zumal in einem mit einem Mordvorwurf durchzustehen. Das ist der totale Horror. Ja, ich wünsche das wirklich niemandem, Unschuldigen das mal durchstehen zu müssen. Das dauert ja ein, zwei Jahre, wenn nicht länger, bis man dann Klarheit hat. Aber mehr eben auch nicht. Also wenn das Gericht einmal oder wenn ein Gericht einmal zu dem Ergebnis gekommen ist, dass der Mensch nicht schuldig ist oder jedenfalls es für eine Verurteilung nicht reicht, auch wenn vielleicht ein Restverdacht bleiben mag, dann ist dieses Urteil tatsächlich endgültig. Und da gab es in den letzten Jahren eine rechtspolitische Debatte, weil, wie das häufig so ist, ein wirklich unschöner Einzelfall dazu geführt hat, dass eine Wiederaufnahme von Strafverfahren auch zu Ungunsten eines Freigesprochenen ermöglicht werden sollte. Also eine Person, die einmal freigesprochen ist, sollte, weil später neue Beweise aufgetaucht sind, ein zweites Mal vor Gericht gestellt werden können. Das hat das Bundesverfassungsgericht dankenswerterweise nicht mitgemacht. Ne? Wobei man sagen muss, es ist eigentlich auch klar, dass das nicht geht. Es steht ja im Grundgesetz, dass man eben nur einmal vor Gericht gestellt werden kann. Aber das hat die, muss man so deutlich sagen, hat die Große Koalition, das SPD und CDU am Ende der vergangenen Legislaturperiode nicht als für sich bindend anerkannt, hat da versucht, ich sag mal, sich so ein bisschen durchzuwuseln und irgendwie noch eine Hintertür zu finden. Ich hatte das schon im Rechtsausschuss des Bundestages kritisiert in der Anhörung und ich habe mich sehr gefreut, dass das Bundesverfassungsgericht jetzt letztlich aus denselben Gründen, ja, die aber ich mir natürlich auch nicht habe einfallen lassen, die allgemein diskutiert wurden, dieses Gesetz dann letztlich gekippt hat.
Bei welchen Themen und mit welcher Intention hatte die Große Koalition das damals nochmal aufgegriffen und versucht, diesen Rechtsgrundsatz doch zu verschieben?
Ja, die Intention war, dass es ja jetzt überlegene Analysemethoden gibt, also insbesondere DNA-Gutachten, die es noch nicht gab, als in diesem konkreten Fall Anfang der 80er Jahre das erste Strafverfahren gegen die verdächtige Person durchgeführt wurde. Aber da hat das Bundesverfassungsgericht klar gesagt, das mag ja alles sein, aber das ändert nichts daran, dass ein Freispruch eben ein Freispruch ist. Denn ganz ehrlich, es kann natürlich immer noch ein neues Beweismittel aufpoppen. Das heißt also, von diesem Rechtsgrundsatz ne bis in idem bleibt eigentlich nicht viel übrig, wenn es immer nur ein neues Beweismittel braucht, um das ganze Verfahren nochmal neu aufzurollen. Zugleich enthält natürlich dieser Rechtsgrundsatz auch die klare Botschaft an die Justiz, also insbesondere an die Staatsanwaltschaften, eine Anklage erst dann zu erheben, wenn sie sich ihrer Sache sicher sind. Ne? Denn die Staatsanwaltschaft kann ja grundsätzlich so lange ermitteln, bis das Verfahren ausermittelt ist. Und sie sollte eben Anklage erst dann erheben, wenn sie sich ihrer Sache sicher ist. Und damit es eben dann, sie hat, wenn man das mal jetzt bildhaft ausdrücken will, einen Schuss frei, aber dann ist auch Ende.
Was natürlich schrecklich ist für die Opfer und die Angehörigen, wenn da Leute nicht gut ermitteln und dann nachher ein Freispruch passiert, wo es vielleicht nicht ein Freispruch hätte werden sollen nach dem Gerechtigkeitsgefühl.
Tja, da ist natürlich dann immer die Frage, war es dieser Mensch tatsächlich? Ne, das weiß man ja auch nie und ich bin mir auch aus meiner eigenen strafgerichtlichen Erfahrung gar nicht so sicher, wie groß diese Genugtuung für die Angehörigen dann wirklich ist. Also ich habe da keine empirischen Untersuchungen zu gelesen. Ich habe natürlich wahrgenommen, einen großen Drang mitzuwirken an der Verurteilung. Also es gibt da ein großes Rachebedürfnis, was, glaube ich, total menschlich ist. Aber wenn das dann erfüllt wird, dieses Rachebedürfnis, ob das wirklich zu so einer Befriedigung führt, denn jetzt mal ganz hart formuliert, der geliebte Mensch kommt ja nicht zurück, nur weil jetzt irgendwer anders 25 Jahre im Gefängnis sitzt. Ich bin mir da nicht so sicher. Ja, ich würde da mal ein Fragezeichen dran machen.
Aus allem, was wir bislang zu guten Enden erfahren haben von Menschen, die sich damit auseinandergesetzt haben, würde ich das auch bezweifeln. Und es geht sehr viel darum, sich das zu selber zu integrieren, in die Biografie einzubauen und so, dass es nicht ein externes Etwas gibt, das sagt, so jetzt ist das. Aber das hilft natürlich manchmal, um Dinge dann auch abschließen zu können. Aber da passiert noch ganz viel mehr im Körper selber.
Vielleicht auf der individuellen Ebene, die wir jetzt die letzte Zeit angeguckt haben, die zwei Fragen. Also nochmal die Frage, das Ende von einem Verfahren ist ja im Idealfall auch der Anfang eines Resozialisierungsprozesses bei Tätern. Inwieweit wird das beim Ende schon mitgedacht? Und die andere Frage ist die ganze, was du sagtest, führt das überhaupt zu dieser Befriedigung? Diese Restorative Justice Bewegung ist ja eine, die vor allem in den Staaten auch stark ist, aber zum Teil auch in Deutschland unter diesem Täter-Opfer-Ausgleich verhandelt wird und in ersten Ansätzen darauf kommt. Wie stehst du zu diesen beiden Aspekten von Enden von Prozessen?
Ja, es ist eine sehr spannende Frage. Nach meiner Wahrnehmung spielt gerade die Frage der Resozialisierung bei der Beratung von Strafgerichten keine riesengroße Rolle, um es mal vorsichtig zu formulieren. Zwar gibt das Strafgesetzbuch eigentlich vor, dass auch die Wirkungen der Strafe auf den Täter, auf die verurteilte Person zu berücksichtigen sind bei der Urteilsfindung, aber ich weiß nicht, inwieweit das in der Praxis tatsächlich so ist. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, da gibt es eine ziemliche Zäsur zwischen den Strafgerichten auf der einen Seite und den Gefängnissen auf der anderen Seite. Also sobald die Menschen dann tatsächlich im Strafvollzug angekommen sind, dann gibt es zum Beispiel, jedenfalls in Berlin läuft das so oder lief das so, als ich mich zuletzt damit intensiver beschäftigt habe, tatsächlich sowas wie einen Behandlungsplan oder einen Vollzugsplan, wo aber dann tatsächlich überlegt wird, wie Resozialisierung aussehen kann, wozu man natürlich sagen muss, dass Inhaftierung zunächst mal entsozialisierend wirkt. Das heißt also, der Mensch wird ja zunächst mal aus der Gesellschaft herausgerissen, ziemlich brutal sogar. Und das heißt also, Strafe hat zunächst mal eigentlich auf jeden Menschen vor allem negative Wirkungen. Und man muss dann auf der anderen Seite schauen, wie man es aber schaffen kann, dass der Strafvollzug auch positive Wirkungen hat. Und auch das kann durchaus gelingen. Also ich habe zum Beispiel über Jahre hinweg auch so Anhörungen durchgeführt, sogenannte Zweidrittelanhörungen, wo es um die Frage ging, ob Menschen nach zwei Drittel der Haftzeit vorzeitig auf Bewährung entlassen werden können. Und da habe ich eine ganze Reihe von positiven Entscheidungen treffen können, weil ich den Eindruck hatte, da ist ein Mensch bereits nach zwei Dritteln wieder relativ gut integriert. Also der Klassiker wäre, jemand macht im Strafvollzug eine Berufsausbildung, findet dann außerhalb des Strafvollzugs schon eine Arbeit, wird dann da bekommt dann vielleicht Ausgänge tagsüber oder Freigänge, sodass er dann tatsächlich auch außerhalb der Haftanstalt arbeiten kann. Und da kann man dann häufig auch rechtfertigen zu sagen, okay, der Mensch hat einen Beruf, der verdient sein eigenes Geld, hat auch eine Wohnung. Da spricht eigentlich einiges dafür, dass das gut geht. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Menschen, bei denen es im Vollzug überhaupt keine Lockerungen gibt. Und ich hatte, da erinnere ich mich noch dran, einen sehr tragischen Fall von einem relativ jungen Mann, ich meine, der war noch keine 30, der vorher schon eine langjährige Haftstrafe verbüßt hat, der also bis zum letzten Tag dieser Haftzeit im Gefängnis war und dann quasi vor die Tür gesetzt wurde, mit ein paar Mark 50 in der Tasche, ohne irgendeine Form von sozialer Integration. Also die Haftanstalt hat das dann hinterher damit begründet, sie hätten das für zu gefährlich gehalten. Aber da würde ich natürlich sagen, ja, noch viel gefährlicher ist es natürlich, einen Menschen ohne jede Form von Integration wieder auf die Gesellschaft loszulassen. Also eine ausgesprochen kurzsichtige Entscheidung der Haftanstalt. Und dieser Mensch hat dann tatsächlich nach der Haftanlassung relativ bald weitere Morde, ich weiß nicht mehr genau, zwei oder drei begangen. Und also natürlich will ich jetzt nicht sagen, die Haftanstalt ist schuld. Selbstverständlich bleibt das die individuelle Schuld dieses Verurteilten. Aber man muss doch, denke ich, sehen, dass auch eine Haftanstalt bei der Planung eines solchen Vollzuges das Ende im Blick haben muss. Man muss natürlich schauen, was passiert denn eigentlich nach der Haftzeit? Und ja, das, wie soll ich sagen, ist nicht immer im Zentrum der Aufmerksamkeit, habe ich das Gefühl.
Und manchmal ist es ja auch so, dass gleich mitgedacht wird, dass das Ende nicht da ist, also dass Menschen weiter in Haft bleiben müssen.
Also das gibt es natürlich auch, es ist aber in Deutschland, wenn man ehrlich ist, die absolute Ausnahme. Also es gibt natürlich im deutschen Strafrecht die sogenannte lebenslange Freiheitsstrafe, zum Beispiel wegen Mordes. Das bedeutet aber in der Praxis, dass die Menschen mindestens 15 Jahre inhaftiert bleiben und danach grundsätzlich auf Bewährung entlassen werden. Das heißt, sie leben dann zwar weiterhin quasi mit dem Risiko, dass sie eben nur Bewährung haben. Das heißt, bei weiterer Straffälligkeit müssen sie möglicherweise mit einem Widerruf der Bewährung rechnen. Dann sind sie wieder im Strafvollzug dieser lebenslangen Freiheitsstrafe. Aber grundsätzlich mal können sie nach 15 Jahren irgendwann wieder rauskommen und die Vollzugspraxis in Deutschland sieht so aus, dass
bei einer lebenslangen Freiheitsstrafe normalerweise so 18, 19, 20 Jahre wirklich vollstreckt werden. Das ist natürlich auch wahnsinnig lang, wenn man sich mal kurz überlegt, keine Ahnung, ne? Wenn man jetzt zum Beispiel 40 ist, dann würde das bedeuten, man wäre von 20 bis 40 inhaftiert, also ein unglaublich großer Teil des Lebens, ne, in dem sich, man sich natürlich in Freiheit völlig anders entwickelt hätte, aber es gibt da diese Perspektive immer. Ein bisschen anders ist es, wenn das Gericht bei der Verurteilung die besondere Schwere der Schuld feststellt, denn dann ist eine Haftentlassung nach 15 Jahren grundsätzlich nicht möglich, sondern dann wird dann nach 15 oder 20 Jahren oder so erstmal überhaupt geprüft, wie lange denn die sogenannte Mindestverbüßungsdauer ist. Das heißt also, nach den ersten 15, 20 Jahren im Vollzug legt dann ein Gericht durch Beschluss nochmal fest, wie lange der Mensch tatsächlich in Haft bleiben muss. Und das kann dann schon sehr lange sein. Also ich erinnere mich an einen Beschluss, den wir mal getroffen haben, da waren es 25 Jahre. Das war so jemand, der hatte Anfang der 90er Jahre in den Bandenkriegen zwischen den vietnamesischen Zigarettenhändlern in Berlin irgendwie mit der Maschinenpistole eine ganze Gruppe von konkurrierenden Zigarettendealern erschossen. Also der war wirklich so Mafia-Style in irgendeine Wohnung geritten in Marzahn und hat da irgendwie 5, 6 Leute erschossen. Gut, und der, ich weiß nicht mehr die genaue Zahl, aber so roundabout, ne? Also so war das. Und das war dann natürlich jemand, der sehr lange im Vollzug bleiben musste.
Und was ist mit Sicherheitsverwahrung? Das ist ja auch vor, weiß nicht, 10 Jahren irgendwann mal länger diskutiert worden, weil das auch nicht so einfach ist, weil es ja kein klassisches Ende gibt.
Genau, die Sicherungsverwahrung ist dann nochmal eine besondere Regelung. Das ist tatsächlich strukturell unbefristet, wenn solange Menschen gefährlich sind für die Allgemeinheit. Aber da gelten ganz strenge Regelungen und die natürlich muss es da auch regelmäßig gerichtliche Entscheidungen geben, ob diese Sicherungsverwahrung weiter vollzogen werden muss. Also das ist grundsätzlich tatsächlich unbefristet. Es kann schon auch sein, dass Menschen dann erst wieder in Freiheit kommen, wenn sie einfach sehr alt und sehr gebrechlich sind und man davon ausgeht, dass sie quasi rein aus biologischen Gründen keine Gefahr mehr darstellen.
Das heißt, dass es einfach relativ häufig gar kein klares Ende gibt. Also ich sage zwar, du bist 8 Jahre im Gefängnis, aber es ist häufig früher und aber manchmal auch später. Und dann gibt es diese Sicherheitsverwahrung, wo wir überhaupt nicht wissen, was das ist.
Das muss man sehen. Das ist tatsächlich das im weiteren Sinne, das Recht der Freiheitsentziehung ist extrem komplex. Das muss man so deutlich sagen. Also da gibt es immer wieder gerichtliche Entscheidungen, immer wieder muss da neu geprüft werden, wie es ausschaut. Aber ich halte das für richtig, dass es in diesem Bereich weniger Klarheit gibt, denn man muss ja sehen, dass die Inhaftierung einfach ein ganz gravierender Einschnitt in die persönliche Freiheit eines Menschen ist. Ob man das wirklich weiter vollziehen kann, ob ein solcher schwerer Grundrechtseingriff weiter verhältnismäßig ist, das muss einfach regelmäßig geprüft werden. Deswegen finde ich das richtig, wenn da immer wieder mal Gerichte drauf gucken. Auch wenn das hast du ja völlig zu Recht angedeutet, so ein Stück weit auf Kosten der Rechtssicherheit geht.
Wenn wir jetzt den Schwank machen, weil ja das Recht der Richter natürlich gesprochen wird auf Grundlage von Gesetzen, so zumindest die Hoffnung in einem Rechtsstaat, würde ich gerne auf diese kollektive Ebene und auf die Frage von Gesetzgebung gucken. Wie kommt das überhaupt zustande? Und wenn du jetzt an deine Arbeit bei der GFF denkst oder warum ihr die GFF gegründet habt, dann versucht ihr auch relativ viele Dinge zu beenden. Also Vorstöße einer Bundesregierung zum Beispiel für eine neue Gesetzgebung oder andere Themen, wo ihr sagt, hier ist Unrecht. Und das müssen wir jetzt durch Strategic Litigation, ist das Zauberwort dort, beenden. Wenn du auf deine Rolle in der GFF guckst und was ihr erreicht habt, welche Enden konntet ihr denn gut setzen gesellschaftlich schon?
Ich würde da widersprechen. Ich glaube nicht, dass wir als GFF tatsächlich Dinge beenden wollen, sondern im Gegenteil. Wir versuchen, falsche Enden abzuschneiden und dem Gesetzgeber den Ball zurückzuspielen. Denn die GFF alleine als Organisation setzt ja überhaupt kein Recht, sondern die GFF gibt eigentlich nur dem Bundesverfassungsgericht die Möglichkeit, durch möglichst gute Verfassungsbeschwerden, sich mit einem Sachverhalt zu beschäftigen und eine grundrechtsfeindliche Gesetzgebung durch den Bundestag insbesondere, aber auch durch Landesparlamente zu beenden. Aber das ist ja gerade nicht das Ende des Diskurses, sondern durch diese Entscheidung wird ja letztlich der Ball zurückgespielt an die demokratisch legitimierten Parlamentarierinnen und Parlamentarier, eine neue Entscheidung zu treffen, dann hoffentlich mit mehr Respekt für die Grundrechte.
Und hast du aber im Blick, wie vielleicht Gesetze schon mal Dinge, gesellschaftliche Missstände oder sowas beendet haben?
Na, also wir als GFF haben zum Beispiel hoffentlich dafür gesorgt, dass es schwerer wird, Frauen schlechter zu bezahlen als Männer in vergleichbaren Positionen. Stichwort Equal Pay, da haben wir in mehreren Verfahren mehrere Frauen unterstützt, die sehr gut nachweisen konnten, dass Männer in vergleichbaren Jobs einfach deutlich besser bezahlt werden. Das ist natürlich ein langer Kampf, muss man ganz ehrlich sagen, gegen die Diskriminierung von Frauen bei der Bezahlung. Aber da würde ich sagen, haben wir zumindest einen Beitrag geleistet, dass das irgendwann einmal enden wird. Wir sind noch nicht da, wo wir hinwollen. Das sieht man an dem Gender Pay Gap. Aber da, glaube ich, geht es immerhin voran.
Und erklär noch mal, wie das dann jetzt vorangeht.
Na, das geht einfach dadurch voran, dass jetzt klar entschieden worden ist, dass so typische Ausreden wie, na, die Männer haben halt besser verhandelt, in Zukunft nicht mehr funktionieren, sondern der Arbeitgeber muss sich einfach anschauen, wen bezahle ich wie, auf welcher Position. Und egal wie da verhandelt worden ist, muss es einfach so sein, dass das geschlechtsneutral funktioniert. Also der Arbeitgeber muss sich geschlechtsneutrale Merkmale überlegen, an denen er die Bezahlung ausrichten will. Und so weiche Faktoren wie eben besser verhandelt funktionieren da nicht mehr. Ne? Also wenn jemand natürlich tatsächlich, keine Ahnung, höher qualifiziert ist, einen anderen Studienabschluss hat oder eine Promotion hat oder so, geht das weiterhin. Aber so weiche Kriterien wie besser verhandelt sind eben typischerweise Einfallstore für Diskriminierung. Und deswegen, das geht jetzt eigentlich nicht mehr. Das wird natürlich noch eine Weile dauern, bis das alle Arbeitgeber auch verstanden haben. Aber jedenfalls rechtlich betrachtet, ist das nach dieser Entscheidung eigentlich nicht mehr möglich, die GFF da herbeigeführt hat. Das wäre so ein Beispiel.
Aber sag noch einmal ganz kurz, wenn das Bundesverfassungsgericht das entschieden hat, was passiert denn das dann? Wie kriegen dann denn die Arbeitgebenden mit davon?
Also das war jetzt keine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts in diesem Fall, aber ich denke, die Arbeitgeberseite bekommt das dadurch mit, dass das natürlich in der Presse überall diskutiert wird, dass diese Gerichtsentscheidung natürlich irgendwann auch auf den Schreibtischen der Rechtsabteilungen landet und die einfach merken, wenn wir uns da nicht dran halten und das klagt jemand, dann werden wir verlieren und das ist natürlich auch wahnsinnig peinlich, ne? Wenn man als Arbeitgeber durch die Presse gezerrt wird, der Frauen diskriminiert. Das will im Zweifel niemand. Und das heißt also, da gibt es so eine Wechselwirkung, glaube ich, aus Recht und auch öffentlicher Aufmerksamkeit.
Aber also es könnte doch auch irgendwie sowas geben, dass das jetzt die alle Arbeitgeber irgendwie mitbekommen, dass es neue Rechtslage gibt. Sowas passiert ja eigentlich nicht, oder?
Doch, das doch. Da gibt es natürlich jetzt nicht, wie soll ich sagen, da gibt es jetzt nicht die eine Instanz. Nein, das ist, wie es immer so ist, ne? Das muss ich halt rumsprechen. Ja, das gilt ja generell für Gesetze. Also auch Gesetze des Bundes werden halt verkündet im Bundesgesetzblatt. Aber die Rechtsanwendenden sind dann selber dafür verantwortlich, sich über die Rechtslage zu informieren. Und das funktioniert über Medien, aber auch über Fachmedien, Fachzeitschriften und notfalls dann halt mit dem nächsten Verfahren.
Weil wir so am Anfang ja gedacht haben, ne, wer erfährt eigentlich darüber? Woher weiß ich eigentlich, dass ich dieses Recht habe? Und es geht ja nicht nur um die Menschen, die Arbeit geben, sondern oder sagen, komm zu uns, das ist ja immer dieses Arbeitgeber, Arbeitnehmer ist ja auch so ein komisches Wort, aber die Personen, die überhaupt das Recht haben, also in diesem Fall Frauen, wie wissen die eigentlich darüber Bescheid, dass sie diese Rechte haben?
Ich denke mal, das hat man inzwischen schon irgendwie mitbekommen. Ne? Das geht ja auch bunt durch die Presse. Und letzten Endes, glaube ich, ist das jetzt gar kein Spezialfall, dass man sich über seine Rechte als Arbeitnehmerin zum Beispiel bei einer Gewerkschaft informieren kann, beim Betriebsrat oder im Extremfall auch bei einer Anwältin für Arbeitsrecht.
Du hattest gerade noch erwähnt, dass ihr mit der GFF noch ein zweites Beispiel habt, wo ihr eine Misslage beenden wolltet.
Genau, also ein weiteres Verfahren, glaube ich, das ganz prominent ist, oder sind ja inzwischen mehrere, sind unsere Verfahren gegen verschiedene Verfassungsschutzbehörden wegen allzu weitreichender Überwachungsgesetze. Unter anderem haben wir da 2020 gegen den Bundesnachrichtendienst gewonnen in der Sache. Also formal war es eine Verfassungsbeschwerde gegen ein Gesetz des Bundes. In der Sache ging es aber um Befugnisse des Bundesnachrichtendienstes. Genau, und da hat das Bundesverfassungsgericht weite Teile des Gesetzes auf unsere Verfassungsbeschwerde hin für verfassungswidrig erklärt. Und wie ich eben allerdings schon sagte, ist das natürlich nicht das Ende der Debatte, weil der Bundestag dann gleichsam die Hausaufgabe bekam, das Gesetz über den BND sich nochmal neu anzuschauen, bestimmte Regelungen nochmal zu überprüfen. Und das hat der Bundestag dann auch gemacht. Dadurch ist das Gesetz auch besser geworden. Leider ist es immer noch nicht verfassungskonform. Deswegen sind wir wieder nach Karlsruhe gegangen. Also das muss man sehen. Da ist klar noch kein Ende absehbar. Da sieht man einfach, dass das Ringen um Grundrechte ein langer Prozess ist. Aber ich finde, da wird man nie an den Punkt kommen, dass man irgendwie alles erreicht hat, ne? Sondern im Gegenteil, da geht es vor allem darum, das Abschmelzen der Freiheitsrechte der Menschen in Deutschland und in diesem Fall auf der ganzen Welt, weil der BND ja vor allem ein Auslandsnachrichtendienst ist, zu verhindern.
Beim Verfassungsschutz haben wir glücklicherweise ja keine Übergriffe auf inländische Bürger, wo der Rechtsrahmen ausgereizt oder überreizt wird.
Nein, das ist, also Sarkasmus funktioniert ja nicht in Podcasts, ne? Deswegen will ich mich darauf nicht einlassen. Der Verfassungsschutz ist natürlich auch mega problematisch, weil sein Beruf ja gleichsam ist, Grundrechte einzuschränken, indem sie Menschen überwachen. Man kann deswegen einfach nur hoffen, ja, dass das funktioniert und dass das gerechtfertigt ist, auch wenn der Verfassungsschutz gerade akut, so ein bisschen Konjunktur hat, weil er natürlich sich engagiert, jetzt endlich mal nach jahrzehntelangem Tiefschlaf auch gegen rechtsextreme Bestrebungen. Das ändert natürlich nichts daran, dass der Verfassungsschutz massiv in Grundrechte eingreift. Und ich bin mir nicht so sicher, ob die Bilanz des Verfassungsschutzes wirklich so positiv ist. Ne? Ob er unter dem Strich eher Grundrechte schützt oder mehr eingreift, I don't know. Ja? Also insbesondere, wenn ich an so die Zeiten denke, wo so jemand wie Hans-Georg Maaßen dem Bundesamt für Verfassungsschutz vorstand, ein Mensch, bei dem man die Sorge hegen kann, dass er selber irgendwas mit Rechtsextremismus zu tun hat.
Was mir gerade nochmal klar geworden ist durch unser Gespräch ist, dass das Ende wirklich keine in Stein gemeißelte Sache ist, sondern permanenter Arbeit an sich selbst bedarf durch zivilgesellschaftliche Akteure, durch die Parlamente, die wir haben. Und dann kommen ja die Gesetze, wenn sie denn verabschiedet werden oder angegriffen werden, in veränderter Form dann irgendwann in so ein Gesetzbuch oder stehen die dann?
Genau.
Für immer.
Ja, das ist tatsächlich ein Problem. Das finde ich eine sehr spannende Frage. Tatsächlich ist es so, dass auch die Rechtsordnung davon ausgeht, dass Gesetze ewig sind. Also sie gelten halt im Prinzip immer so lange, bis sie wieder abgeschafft werden. Und vielleicht wäre es eigentlich ganz gut, wenn Gesetze ein Verfallsdatum hätten. Interessanterweise sind es häufig nur die Gesetze, die Grundrechte schützen sollen. Zum Beispiel so Evaluationsregelungen für Grundrechtseingriffe, die dann mit einem Verfallsdatum versehen sind. Da würde ich auch sagen, da muss man, glaube ich, deutlicher mal drüber nachdenken, ob man nicht insbesondere neue Grundrechtseingriffe per se mit einem Verfallsdatum versehen sollte, einfach damit die Rechtsordnung nicht so sukzessive immer illiberaler wird.
Ich gebe nochmal ein Beispiel. Wo wurde das von Anfang an mitgedacht? Wo gibt es Verfallsdaten von Gesetzen?
Ja, das ist ja genau das Problem, dass das in unserer Rechtsordnung bislang eigentlich nicht so richtig vorkommt. Also wie gesagt, es gibt immer nur so Evaluationsregeln oder zum Beispiel gibt es eine Regelung zum Mieterschutz, den sogenannten Mietendeckel, der immer wieder verlängert werden muss. Ausgerechnet eine Regelung für die Menschen, die aber immer wieder auszulaufen droht und die deswegen Menschen, die sich im politischen Betrieb vor allem für die Interessen von Vermietern einsetzen, immer wieder die Möglichkeit gibt, das zur Verhandlungsmasse zu machen.
Hast du so eine Top 5 an Gesetzen, wo du sagst, da würde, ich glaube, der Fachterminus ist Sunset-Klausel, da wäre es gut, wenn wir die rechtzeitig etabliert gehabt hätten, das wären Gesetze, wo man echt nochmal drauf gucken kann also müssten wir mal den Rotstift ans Gesetzbuch anlegen.
Na, der Klassiker,
das ist die stumpfe Frage.
Der Klassiker wäre ja mal bei so einer Vorratsdatenspeicherung, ne? Das ist ja nun irgendwie seit 20 Jahren in der Debatte, immer wieder wird behauptet, das bringe was, Skeptikerinnen warnen vor allem vor den Möglichkeiten zur Überwachung und da würde ich ehrlich sagen, da müsste man eigentlich mal ran. Ja, da, ich hätte macht das jetzt mal für ein Jahr, dann läuft das erstmal aus und dann versucht man wirklich mal AB-testmäßig zu schauen, was hat es denn jetzt wirklich gebracht für die Strafverfolgung, denn das ist eine derart ideologische Debatte. Also man könnte das ja mal für die IP-Adressen für ein Jahr mal umsetzen und dann wirklich wissenschaftlich begleiten lassen, keine Ahnung, vom Max-Planck-Institut für Strafrecht in Freiburg oder so. Die haben ja vor Jahren schon extrem skeptisch berichtet über die Vorratsdatenspeicherung. Die wären mit Sicherheit in einer guten Position, um das mal zu analysieren.
Okay, wir brauchen also mehr Agilität im Recht und gar nicht so viel beenden im großen Sinne, sondern im kleinen.
Viel mehr Gesetze beenden.
Viel mehr, jedenfalls mal drüber nachdenken, ob nicht Gesetze, aber nicht Maß, Gesetze auch so ein bisschen als Maßnahmen der sozialen Steuerung begreift und einfach schaut, wirken sie, ne, so wie man ja bei jeder Therapie schauen würde in der Medizin, wirkt sie eigentlich und wenn nicht, dann würde man sie beenden.
Ulf, herzlichen Dank für das Gespräch. Ist dir selber eine neue Sache in den Kopf gekommen oder ein Gedanken, wo du sagst, der ist spannend, den nehme ich nochmal mit? Also konntest du was lernen oder
Ich finde es generell spannend, einfach darüber nachzudenken, welche Rolle Endlichkeit im Recht spielt. Und das habe ich auf jeden Fall gelernt.
Linnea, was nimmst du aus der Folge mit?
Dass sie jetzt zu Ende ist. Nein, herzlichen Dank. Ich glaube, es hat viele kleine Sachen angestoßen, drüber nachzudenken. Und ich glaube, im Nachgang kommen uns noch ein paar große, die das Ganze zusammenfügen lassen.
Bin gespannt.
Dann vielen Dank für eure Einladung.
Beenden wir das hiermit und sind gespannt, was auch euch für Gedanken kommen zum Ende im Recht. Und herzlichen Dank dir, Ulf.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.